Morgen, liebe Gemeinde. Unser Gott ist groß. Amen. Heute, am ersten Advent, wurde in vielen Haushalten und auch hier in unserer Kirche eine Kerze angezündet. Bei uns zu Hause auch. Die erste Kerze von vier. Warum tun wir das? Es gibt dazu viele Erklärungen. Philipp hat das auch schon so ein bisschen angerissen. Wenn ich auf all die Erklärungen eingehen würde, kämen wir nicht zur Predigt. Für mich persönlich ist es wie ein Countdown. Als Kind war es mein persönlicher Countdown bis zu meinem Geburtstag, da ich am 24.12. geboren bin. Ich dachte immer, wow, die Menschen müssen mich ja echt lieben, dass sie extra für meinen Geburtstag einen Countdown machen und jede Woche voller Vorfreude eine Kerze anzünden, nur für mich. Von Kerze zu Kerze erwarten wir die Zeit, an dem wir die Geburt dessen feiern, ohne dem wir keinen Grund hätten, irgendetwas zu feiern. Von Kerze zu Kerze erwarten wir voller Vorfreude die Zeit, in der wir die Geburt Jesu auf dieser Erde feiern. Den Tag, an dem er seinen Thron verließ und als Mensch auf diese Erde kam. Es hat etwas von Vorfreude, weil wir wissen, was dann für Feierlichkeiten anstehen, wenn die vierte Kerze leuchtet. Wir wissen, was wir diese Aktion zu verdanken haben. Der Heiligabend-Gottesdienst, der bereits angesagt wurde, darauf können wir uns freuen. Gemeinschaften der Gemeinde, Familienbesuche und das gemeinsame Essen natürlich. Und für uns, die wir an Jesus Christus glauben, nochmal eine besondere Zeit, an seinen beispiellosen Liebesbeweis zu denken. Er, Gott, verlässt seinen Thron für uns Menschen. Bis es dieses Jahr soweit ist, dauert es noch. Und wenn wir das in Kerzen ausdrücken wollen, dann ist in drei Kerzen Weihnachten. Oder wie es Kinder sagen würden, noch 26 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Ohne die ganzen Mittagsschläfchen, die wir Erwachsenen so machen. In meiner heutigen Predigt geht es um das Warten. So wie wir jetzt auf Weihnachten warten und voller Vorfreude jede Woche eine Kerze anzünden. Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt und mal errechnet, dass der Mensch durchschnittlich 374 Tage seines Lebens einfach nur wartet. Er wartet an der Ampel, er wartet an Automaten, er wartet auf dem Bahnhof, auf dem Flughafen, an der Bushaltestelle, im Stau, er wartet beim Arzt, an der Kasse im Supermarkt, er wartet, bis der PC hochfährt, Windows-Benutzer ein bisschen länger, er wartet auf E-Mails, er wartet auf ein Fax, er wartet auf Post. Dann gibt es noch die ganzen großen Dinge. Das Warten, bis man den Führerschein machen darf. Das Warten auf den ersten Schulabschluss, damit man die nächsten Schritte gehen kann. Das Warten auf die große Liebe. Das Warten auf die Hochzeit. Das Warten auf die Kinder. Möglichst auch in dieser Reihenfolge bitte. Ihr merkt, wir warten wirklich oft auf irgendetwas in unserem Leben. Und Wissenschaftler sagen, es sind durchschnittlich 374 Tage unseres Lebens, die wir warten. Etwas mehr als ein Jahr unseres Lebens sind wir also nur am Warten. Warten ist nie etwas Schönes, besonders wenn man ungeduldig ist. Dann wird das Warten zu einer Qual. Ich finde, für unser praktisches Leben ist es wichtig, dass wir uns mal mit diesem Thema befassen. Weil während wir warten, machen wir eigentlich die größten Fehler. Man könnte denken, was kann schon schieflaufen, wenn man sowieso wartet? Da kann doch nichts schieflaufen. Aber du wirst überrascht sein, was man so alles falsch machen kann in einem Warteraum. Und wir schauen uns nicht irgendeinen Warteraum an. Heute schauen wir uns den Warteraum Gottes an. Den Warteraum Gottes, in dem er uns öfter mal warten lässt. Du weißt, dass du in Gottes Warteraum bist, wenn du nach etwas bittest und nicht sofort eine Antwort bekommst. Du weißt, dass du im Warteraum Gottes bist, wenn du um etwas gebeten hast, aber Gott dich noch etwas ertragen lässt, obwohl du eigentlich am liebsten wegrennen würdest. Wer von euch befindet sich aktuell in so einem Warteraum? Einige. Oft empfinden wir diesen Warteraum als Zeitverschwendung. Oft nehmen wir diesen Warteraum als einen Stillstand in unserem Leben wahr. Wir wollen etwas, aber Gott lässt uns warten. Oder es scheint sogar so, als hätte Gott uns vergessen. Durch die heutige Predigt sollst du lernen, diesen Warteraum als eine Chance anzusehen. Du sollst heute lernen, das Beste aus deiner Wartezeit herauszuholen. In der Bibel gibt es klare Anweisungen, was man tun soll, wenn Gott einen gerade warten lässt. Dazu habe ich mal zwei Verse rausgesucht. Einmal Hebräer 10, Vers 36. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Zweite Stelle ist in Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gottes Anweisungen sind klar und deutlich. Das tun, was Gott von uns erwartet. Und was ist das, was er von uns erwartet? Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Durch Gebet bleibt ihr standhaft. Aber was, wenn man bereits 2 Jahre lang für etwas betet und es einfach nicht geschieht? Was, wenn man 5 Jahre für etwas betet und es geschieht nichts? Was, wenn man bereits 10 Jahre oder länger auf etwas wartet und Gott sagt einem nicht Ja, aber auch nicht Nein? Und du bist bereits 10 Jahre oder mehr am Beten. Wie oft befanden sich die Israeliten in diesem Warteraum? Immer wenn Mose nach einer Begegnung mit Gott zurückkam, fand er sie in Götzenanbetung wieder. Sie hatten den Warteraum verlassen. Sie haben Plan A verworfen, weil sie nicht mehr warten wollten und sind irgendwelche billigen Kompromisse eingegangen. Wie sieht es bei dir aus? Wartest du auf etwas? Wie lange wartest du bereits? Und wie oft hast du bereits dafür gebetet? Klopft vielleicht auch schon Plan B an deiner Tür? Klopft die billige Alternative an deiner Tür? Gott gibt uns in seinem Warteraum die Gelegenheit, um einige Dinge zu tun. Oder besser gesagt, in Ordnung zu bringen. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Lehren zu Herzen nehmen. Denn unser Verhalten im Warteraum bestimmt manchmal, ob wir statt nur weniger Tage letztendlich 40 Jahre lang durch unsere Wüste marschieren müssen. Ich habe heute 2 Punkte mitgebracht. Wenn wir den Sinn von Gottes Warteraum verstehen, wird uns das Warten leichter fallen und unser Leben wird um einiges besser. Der erste Punkt. In Gottes Warteraum sollst du deine Prioritäten überdenken. In Gottes Warteraum sollst du deine Prioritäten überdenken. Unsere Prioritäten bestimmen unsere Richtung oder besser gesagt die Position, in der wir uns befinden. In der Bibel finde ich immer wieder Stellen, immer einen Auftrag mitgibt, den diese Person erfüllen soll, während er auf das wartet, was Gott versprochen hat. Zu den Jüngern sagte er damals kurz vor seiner Himmelfahrt, geht nach Jerusalem und bleibt beständig im Gebet. Oder nachdem er Saulus begegnet, schickt er ihn sofort in einen Warteraum, bis die Zeit kommt, bis er der richtigen Person begegnet und zu Paulus wird. Wir sehen in beiden Beispielen, wie sie genauso handeln, wie Gott es ihnen sagt, und beide kommen an ihr Ziel. Unser Gott ist so ein guter Gott, dass er uns nicht nur einfach warten lässt, sondern uns klare Prioritäten mitgibt, die wir setzen sollen, damit das in Erfüllung geht, was er uns versprochen hat. Er sagt uns nicht, ja, setzt einfach mal eure Prioritäten, sondern er teilt uns diese sogar mit. Und es ist nicht viel. Es ist machbar. Er gibt uns keine Last, die wir nicht ertragen können. Matthäus 6, Vers 33 und 34 lesen wir, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Tag für Tag, jeden Morgen, sollen wir die Prioritäten für den Tag festlegen. Prioritäten, die auf das Reich Gottes und seinen Willen ausgelegt sind. Nutzt du deinen Warteraum als Ort, um deine Prioritäten zu ordnen und dein Leben in die rechte Bahn zu bringen? Was sind aktuell deine Prioritäten? Sind sie auf das Reich Gottes und Gottes Willen ausgerichtet? Der Heilige Geist wird hier zu dir sprechen. Öffne deine Ohren für sein Reden. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. In Gottes Warteraum soll dein Glaube gestärkt werden. In Gottes Warteraum soll dein Glaube gestärkt werden. Der Warteraum Gottes ist wie ein Ofen, der unsere Zweifel wegbrennt. Das Einzige, was dann noch bleiben wird, ist unser Glaube. Ich erinnerte mich an die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego. Alle drei verweigern es, sich vor dem König zu verbeugen, weil sie ihrem Gott treu sind. Sie geraten in eine gefährliche Situation, als sie daraufhin in den Feuerofen geworfen werden. Das war die damalige Bestrafung, wenn man sich den Befehlen des Königs widersetzte. Die Geschichte endet damit, dass sie in dem Ofen nicht verbrannt sind. Es war sogar so, dass diese drei in den Ofen geworfen wurden, aber in dem Ofen vier Personen gesehen wurden. Jakobus 1, Vers 6 bis 8. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Er ist wie ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Das Gegenteil von Glauben ist Zweifeln. Da, wo Zweifel ist, kann der Segen Gottes nicht fließen. Stell dir mal die Situation vor, wie das gewesen sein muss. Diese Schritte, die diese drei, Schadrach, Meschach und Abednego, gegangen sind zu diesem Feuerofen. Es wurde immer heißer, der Tod kam immer näher. Menschen um sie herum starben, weil der Ofen auf dem Befehl des Königs hin stärker geheizt wurde als sonst. Aber all das hat sie nicht zweifeln lassen. Ihr Glaube war so groß, dass Jesus persönlich bei ihnen in dieser Situation war. Oder besser gesagt, er ist immer bei ihnen gewesen, aber ihr Glaube war so groß, dass sie ihn in ihrem Warteraum sehen konnten. Liebe Geschwister, wenn ihr fest daran glaubt und alle Zweifel über Bord geworfen werden, dann ist Jesus bei dir im Wartezimmer, dann wirst du ihn sehen. Wenn du fest an das glaubst, was Gott dir versprochen hat und deinen Glauben durch Gebet und die richtige Prioritätensetzung stärkst, wirst du siegreich aus dem Warteraum hervorgehen. Du wirst leben. Du wirst jubeln. Du wirst ein Zeugnis sein. Amen. Manchmal ist Gottes Warteraum vielleicht so unerträglich. Menschen um dich herum, die dich verstehen und dich verurteilen und dich verlassen. Menschen, die deine Entscheidung nicht nachvollziehen können, weil sie ihren Blick nicht auf Gott haben. Aber du bist nicht alleine in diesem Wartezimmer. Dein Glaube wird dir deine geistigen Augen öffnen. Das, was du dann durch deine geistigen Augen siehst, wird all deine Zweifel beseitigen. Glaubst du fest an Gottes Zusagen? Siehst du all deine Zweifel vor dir oder siehst du Jesus in deinem Warteraum? Siehst du all deine Gedanken, was sein könnte, wenn alles schief läuft? Oder siehst du den Lobpreis vor dir, den du jetzt schon voller Dankbarkeit vor Gott bringen kannst? Das sind unsere Zeit alleine mit Gott. Ich merke das auch immer wieder in meinem Leben. Beten, wenn mir nicht danach ist, und loben und preisen, wenn mir nicht danach ist, bringt mich an den Punkt, an dem ich denke, mit Gott ist alles möglich. Egal, wie es um mich herum aussieht. Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Wie oft lobst und preist du Gott, auch wenn dir nicht gerade danach ist? Gibt es einen Mangel daran in deinem Warteraum? Prüfe es und lasse dich auch hier vom Heiligen Geist beraten. Das sind die zwei Dinge, die ich euch heute mitgeben möchte. Während ihr wartet, erstens, sortiert Prioritäten, die nicht in das Reich, an das Reich Gottes oder Willen ausgerichtet sind, aus. Und zweitens, schmeißt deine Zweifel beiseite. Dabei werden dir Gebet und Lobpreis behilflich sein. Gebet und Lobpreis stärken dein Glauben. Da, wo Glauben ist, kann kein Zweifel sein. Unser Warteraum kann ein Portal zu einem siegreichen Leben werden oder aber es kann zu einer dunklen Sackgasse werden, in dem es keine Hoffnung gibt und in dem alles dunkel ist. Unser Warteraum kann mit Jesus an unserer Seite zu einem Segen werden, aber indem wir Jesus aus diesem Raum werfen, kann es zu einem dunklen Raum werden. Ich habe dir gesagt, lass dich vom Heiligen Geist beraten, wie es bei dir aktuell ist. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist dir aufzeigt, wo du falsch abgebogen bist oder warum es dir so schwer fällt, abzuwarten, bis Gott dir den nächsten Schritt zeigt. Was sind deine Prioritäten? Ist dein Leben bestimmt von Gebet und Lobpreis, auch wenn es dir gerade schwer fällt? Wenn du ganz ehrlich zu dir bist und zu der Feststellung kommst, dass du immer die Prioritäten in deinem Leben setzt, die dich näher an Gottes Reich und seinen Willen bringen. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist und die Frage, ist mein Leben bestimmt durch Gebet und Lobpreis, auch wenn ich gerade Probleme habe, mit Ja beantworten kannst, dann freue ich mich für dich und bitte dich jetzt, für deine Geschwister ins Gebet zu gehen, bei denen das nicht so ist. Und wenn du gerade hier bist und vom Heiligen Geist auf Dinge aufmerksam gemacht wurdest und du deine Prioritäten jetzt neu setzen musst, dann bitte ich dich gleich kurz nach vorne zu kommen. Wenn du gerade vom Heiligen Geist auf deine Zweifel aufmerksam geworden bist, dann werde ich dich gleich bitten, kurz nach vorne zu kommen. Zweifel, die dir den Blick auf Jesus versperren. Zweifel, die deinen Warteraum zu einer Sackgasse machen. Zweifel, die ein Gebetsleben unmöglich machen. Zweifel, die Lobpreis unmöglich werden lassen. Momente, in denen du einfach nur weinst und am liebsten in Gottes Arme rennen würdest, aber nicht kannst, weil deine gesetzten Prioritäten und deine Lebensumstände es unmöglich erscheinen lassen. Du denkst, dieser Gott nimmt dich nicht wieder auf. Aber heute ist der Tag, an dem du eine neue Chance bekommst. So sehr wir uns auch verlaufen und so sehr wir uns auch von ihm entfernen, er ist immer da und wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkehren. Er wartet auf dich. Und einem Tag wie heute sollst du es ihm zeigen. Es sind dafür keine großen Rituale notwendig. Es sind keine großen Opfergaben notwendig. Es sind keine großen Worte notwendig. Ein einfaches Gebet reicht aus, um heute einen Neubeginn mit Jesus an deiner Seite zu wagen. Das ist der Moment, in dem Gottes Gnade ins Spiel kommt. Die Gnade, die diese Menschheit vor etwa 2000 Jahren erlebt hat. Damals haben wir unsere Prioritäten falsch gesetzt. Der Wille Gottes stand nicht im Vordergrund. Das Reich Gottes stand nicht im Vordergrund. Eher die menschlichen Wünsche und Triebe. Das war kurzfristig. Das, was kurzfristig möglich war, und für uns griffbereit war. Die Kompromisse. Gott hat so vieles getan für uns Menschen. Und statt ihn dafür zu loben und zu preisen und ein Leben zu führen, das von Gebet bestimmt war, schufen sich die Menschen andere Götter. Alternative Götter, Götzen. Sie versanken in Sünde. Ihr Warteraum, der so schön hätte sein können mit Gott an ihrer Seite, wurde zu einem hässlichen, dunklen Raum, aus dem es keinen Weg mehr heraus gab. Wir lesen in der Bibel die Geschichte von Barabbas. Barabbas steht stellvertretend für die Menschheit. Barabbas hat seine Prioritäten nicht nach Gottes Reich und seinen Willen ausgerichtet. Barabbas führte kein Leben, das bestimmt war von Gebet und Lobpreis. Er war ein Mörder, ein Terrorist, ein Killer, ein gewissenloser Killer. Er befand sich in seinem dunklen Warteraum. Er befand sich dort und hatte keine Möglichkeit, dort rauszukommen. Bis zu dem Tag, an dem seine Zelle geöffnet wurde und er aus der Gefangenschaft heraus vor eine große Menge Menschen geführt wurde. Es war aber nicht nur diese Menschenmenge da, es stand da noch eine Person, bereits ausgepeitscht, voller Blut und Narben. Und Pilatus fragte die Menge, wollt ihr Barabbas oder wollt ihr Jesus? Die Menge schrie, wir wollen Barabbas und kreuzige Jesus. Barabbas hatte nichts getan von dem, was wir gerade kennengelernt haben. Mit Lobpreis hat er sicherlich wenig am Hut gehabt. Trotzdem wird er an dem Tag frei und Jesus kämpft nicht mal dagegen an. Er, ein Unschuldiger, soll gekreuzt werden und Barabbas, ein schuldiger Mörder, soll befreit werden. Und Jesus lässt es geschehen, indem er sich nicht wehrt. Er macht seinen Mund nicht auf. Und das, liebe Gemeinde, ist Gnade. Das war der Tag, an dem das Licht dieser Welt in den dunklen Warteraum von Barabbas schien. Das war der Tag, an dem das Licht dieser Welt der Menschheit einen Neubeginn möglich gemacht hat. Das war der Tag, an dem das Licht der Welt das Dunkel um uns herum erhellt hat. Wir haben durch das Licht einen Ausweg gefunden. Wir haben durch das Licht einen Blick auf eine bessere Zukunft bekommen. Ein Blick auf eine Zeit, in der es einfacher sein würde, wieder zu Gott zu finden. Ein Blick auf so einen Tag wie heute. Du hast nichts getan, um aus deiner Situation herauszukommen. Und trotzdem möchte das Licht der Welt, das heute immer noch so hell leuchtet wie damals, auch in deinem Warteraum scheinen. Und wenn du bereit bist, das zuzulassen, dann bitte ich dich jetzt kurz nach vorne zu kommen, damit ich für dich beten kann. Komm nach vorne als Zeichen des Glaubens. Wir haben heute in Erwartung auf das Weihnachtsfest ein Licht angezündet. Lass dieses Licht nicht nur äußerlich leuchten, sondern auch in dir leuchten. Lass uns nicht unsere Zeit verschwenden. Wenn Gott gerade zu dir spricht, dann komm nach vorne. Es soll nicht bei äußerlichen Ritualen bleiben. Es soll innerlich eine Veränderung bewirken. Lass uns kurz in die Stille gehen. Wenn du das Gefühl hast, nach vorne zu kommen, dann komm nach vorne. Lieber Vater, ich danke dir für die Geschwister, die heute nach vorne gekommen sind, Herr. Vater, ich danke dir auch, dass du zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir uns voll und ganz auf dich verlassen können, Herr. Dass wenn du uns etwas zusagst, dass es auch passieren wird. Aber manchmal holt uns der Alltag ein. Manchmal lässt uns der Blick um uns herum Unsicherheiten in uns zu. Vater, heute möchten wir aber unseren Blick wieder auf dich richten, Herr. Da, wo wir unsere Sicherheit herbekommen, da, wo wir unseren Mut herbekommen, weiter dran zu bleiben. Vater, ich bete jetzt für die Geschwister, die nach vorne gekommen sind, Herr, dass du ihnen genau das gibst, Herr. Und du siehst auch die Dinge, die sie loslassen möchten, Herr, die Prioritäten, die nicht zu ihnen ins Leben gehören, Vater. Vater, ich bitte dich, dass du sie bei diesem Prozess unterstützt, Herr. dass du ihnen zeigst, was du von ihnen erwartest, Vater. Und so ein Gott bist du. Du lässt uns nicht im Dunkeln. Du sagst uns ganz genau, was du von uns erwartest, Herr. Ich bitte dich, was du von ihnen verlangst, Vater. Ich danke dir, dass du so ein gnädiger Gott bist, Herr, dass du deinen Thron verlassen hast und uns gerettet hast, Herr, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben. Wir haben nichts getan. Wir befanden uns in einer Sackgasse, aber du hast uns da rausgeholt. Dafür danke ich dir vom ganzen Herzen. Danke, dass du das Licht bist, Herr, das unser Dunkel erhält. In Jesu Namen bete ich an. Amen.